SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Das sind die Mittagsthemen. Die Zugverbindung zwischen Zürich und Bern wird besser. Der Bund bewilligt einen Streckenausbau inklusive neuem Tunnel. Schweizer Bischöfe wollen Christen in Syrien und Irak unterstützen. Im äußersten Fall befürworten sie auch Waffenlieferungen. Dann, die vielen Krisenherde bringen das Welternährungsprogramm der UNO an seine Grenzen.
Selbst wir als größte Hilfsorganisation der Welt können das kaum noch bewältigen. Wir müssen allein über 10 Millionen Menschen in diesen Krisen zurzeit mit der Ernährungshilfe unterstützen. Das hat es noch nie gegeben.
Sagt Ralf Südhoff vom Welternährungsprogramm. Und unser Afrika-Korrespondent war in einem der Krisengebiete unterwegs, in Südsudan. Seine Eindrücke schildert er im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Daniel Hubacher mit den Nachrichten.
Die Bahnstrecke zwischen Olten und Aarau wird durchgängig vierspurig. Das UVEC hat das entsprechende SBB-Projekt genehmigt. Bis Ende 2020 soll damit einer der größten Engpässe auf der Ost-West-Achse des Schweizer Eisenbahnnetzes behoben werden. Zum Projekt gehören der Bau des 3 Kilometer langen Eppenberg-Tunnels und eines zusätzlichen Gleises zwischen Dulliken und Däniken. Auch die Zufahrten zum Bahnhof Olten werden ausgebaut. Der Ausbau beginnt im nächsten Frühjahr. Er kostet 800 Millionen Franken. Die Militärpolizei soll künftig spontan Aufgaben der zivilen kantonalen Polizeikorps übernehmen können. Dieser Vorschlag des Bundesrates wird vom Verband Schweizerischer Polizeibeamter begrüßt. Das sagte Generalsekretär Max Hoffmann auf Anfrage von Radio SRF. Derzeit würden Polizeibeamte häufig Überstunden leisten. Hier könnte ein Einsatz der Militärpolizei Abhilfe schaffen. Bedenken, dass der Einsatz der Militärpolizei zu einem Stellenabbau bei der kantonalen Polizeikorps führen könnten, hat Hoffmann nicht. Weltweit sterben jedes Jahr über 800.000 Menschen durch Suizid. Und auch in der Schweiz ist die Selbsttötung eine häufige Todesursache. Laut Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO haben sich 2012 fast 1000 Menschen in der Schweiz das Leben genommen. Bei Personen zwischen 15 und 29 Jahren sei Suizid die zweithäufigste Todesursache. Der Bund will darum verstärkt Prävention betreiben. Dazu gehöre die Schaffung von Anlaufstellen und die Sicherung von hohen Brücken und Bahnlinien. Die Schweizer Bischöfe rufen die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, in Irak und Syrien die leidende Bevölkerung zu unterstützen. Angesichts der grausamen Gewalt und Vertreibung von religiösen Minderheiten, vor allem von Christen und Jesiden, befürworten die Bischöfe auch die Lieferung von Waffen an die Kurden. Der Präsident der Schweizerischen Bischofskonferenz, Markus Büchel, sagt:
Wir als Christen haben eigentlich die Pflicht zu sagen, Gewalt kann nicht mit Gewalt gebändigt werden. Wenn aber die Brutalität so groß ist, dass Menschen nur noch mit Waffen auch geschützt werden können, dann ist das die letzte Möglichkeit und die Ultima Ratio.
Die Bischöfe rufen die muslimischen Organisationen in der Schweiz auf, die gegenwärtige Verfolgung der Christen und anderen religiösen Minderheiten in Irak und Syrien zu verurteilen. Das Welternährungsprogramm kommt kaum noch nach bei der Bewältigung von Krisen. Das größte Hilfswerk der Welt müsse gleichzeitig in 5 Krisengebieten über 10 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln versorgen, sagt Ralf Südhoff vom Welternährungsprogramm gegenüber Radio SRF. Das habe es noch nie gegeben. Besonders schwierig sei der Zugang zur hungernden Bevölkerung in den Kriegsgebieten Irak, Syrien, Zentralafrikanische Republik und Südsudan. Ein weiteres Katastrophengebiet sei das von Ebola betroffene Westafrika. Kurz vor Beginn des NATO-Gipfels in Wales, wo es unter anderem um die Ostukraine geht, ist die Lage angespannt. Russlands Außenminister Sergei Lavrov warnt die NATO davor, der Ukraine die Mitgliedschaft im Militärbündnis anzubieten. Das würde Russland nicht akzeptieren. Zuvor hatte die ukrainische Regierung angedeutet, die NATO-Mitgliedschaft zu beantragen. Für NATO-Generalsekretär Fogh Rasmussen ist klar, dass Russland die Ukraine angreift. Man begrüße aber auch den Plan Putins um die Bemühungen für eine friedliche Lösung. Allerdings müssen nach den Worten Taten folgen. Unterdessen gehen die Kämpfe im Osten der Ukraine weiter. Separatisten hätten den Flughafen von Donetsk unter Beschuss genommen, berichten ukrainische Medien. Die Separatisten ließen verlauten, der Flughafen sei eingekesselt. Den Soldaten bleibe nur zu kapitulieren oder zu sterben. Das US-Justizministerium hat Ermittlungen gegen die Polizei in Ferguson im US-Bundesstaat Missouri aufgenommen, rund einen Monat nach den tödlichen Schüssen auf einen 18-jährigen Schwarzen. Der junge Mann war am 9. August von einem weißen Polizisten erschossen worden. Danach hat es in Ferguson wochenlang Protestmärsche gegeben. Die Polizei löste diese Demonstrationen teils gewaltsam auf. Die Justiz untersucht nun, ob dabei Bürgerrechte verletzt worden waren. Zusätzlich wird gegen den Todesschützen ermittelt. Das Wetter. Im Westen scheint zeitweise die Sonne, im Osten und im Süden hat es mehr Wolken und ab und zu kann es auch etwas regnen und morgen auch lokal im Flachland. Im Norden gibt es 23, im Süden 26 Grad.
Bahnreisende von Zürich nach Bern können sich freuen. Der Bund hat heute Ja gesagt zum Bau des Eppenbergtunnels zwischen Aarau und Olten. Mit dem Tunnel soll die wichtige Strecke weniger anfällig werden für Störungen. Alex Moser.
Wenn es zwischen Aarau und Olten eine Störung im Bahnverkehr gibt, dann ist jeweils gleich der ganze Ost-West-Verkehr lahmgelegt. Die Züge können nicht ausweichen. Hier werden die zwei zusätzlichen Gleisspuren Abhilfe schaffen, erklärt Olivia Ebinger, Sprecherin des Bundesamts für Verkehr.
Wenn ein Gleis gesperrt ist durch Störungen oder Unfälle, dann kann man auf einem weiteren Gleis den übrigen Verkehr möglichst mit wenig Behinderungen auf der Ost-West-Achse weiterführen.
Rund 800 Millionen Franken kostet das Projekt zwischen Aarau und Olten. Dort, wo sich zurzeit der internationale, nationale, regionale Verkehr und auch noch Güterzüge zwei Gleise teilen, können ab 2020 auch mehr Züge fahren.
Die Ost-West-Achse ist eine der wichtigsten Achsen der Schieneninfrastruktur in der ganzen Schweiz. Hier haben wir ein Problem, dass wir zu wenig Platz haben für alle Züge, die gewünscht sind, sowohl Personenverkehr wie Güterverkehr. Mit dem Eppenbergtunnel machen wir einen wichtigen Schritt, dass es auf dieser Strecke, auf der Ost-West-Achse, mehr Kapazität gibt.
Zugreisende von Zürich nach Bern werden also von noch mehr Zugverbindungen profitieren. Aber es gibt noch einen weiteren Engpass, der beseitigt werden muss. Dieser wird mit dem Chestenbergtunnel im Aargau behoben. Der Chestenbergtunnel sollte ungefähr 2030 fertig gebaut sein. Dann kann zwischen Zürich und Bern auch der Viertelstundentakt möglich sein.
Alex Moser. Und so geht es bei uns weiter. Konkurrenzkampf unter Terroristen. Al-Qaida hat Indien im Visier. Das ist vor allem eine Drohung an die Adresse der IS-Milizen. Die Schweizer Seen und Flüsse sind für uns sauber genug, nicht aber für Tiere und Pflanzen.
Die Fische haben zum Teil Organveränderungen. Sie brauchen längere Zeit, um zu schlüpfen. Sie sind einfach gestört.
In der Kläranlage Dübendorf wird deshalb nun auch der allerkleinste Schmutz beseitigt. Und besser eine temporäre, schlecht bezahlte Stelle als gar keine. Das gilt in vielen europäischen Ländern. Und in der Schweiz? Auch diese Antwort später im Rendezvous. Zuerst zur Diskussion um die Schweizer Armee. Die Armee der Zukunft soll kleiner sein, aber flexibler. Innerhalb von 10 Tagen sollen im Ernstfall bis zu 35'000 Mann einsatzfähig sein. So möchte es Verteidigungsminister Ueli Maurer. Doch sein Konzept «Zurück zur Mobilmachung» ist bei Militärexperten umstritten. Unklar finden es die einen, gar unbrauchbar sei es, sagen andere. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Helmut Hubacher, einst Parteipräsident der SP und Nationalrat, gehört zu den schärfsten Armeekritikern des Landes und hat viel zum Thema publiziert. Doch heute zerreißt der linke Militärexperte die Pläne von SVP-Bundesrat Ueli Maurer nicht sofort in der Luft.
Dass man schnell reagieren kann, das ist richtig, finde ich.
Sagt der 88-Jährige. Doch loben mag er die neue Ausrichtung der Armee dennoch nicht. Zu unklar sei das neue Konzept.
Die Grundsatzfrage, was wollen wir für eine Armee, für eine Verteidigung, wollen wir noch eine Armee oder wollen wir nicht? Diese Frage ist für mich nicht klar beantwortet.
Einerseits wolle Maurer mehr Geld für die Armee, doch wofür genau sei nicht so klar. Für Hubacher funktioniert das VBS viel zu bürokratisch, sonst bräuchten die geplanten Änderungen nicht so lange.
Himmel, nochmal 6 Jahre und für ein Mäuschen, das da geboren wurde.
Wesentlich härter ins Gericht mit Maurers Plänen geht einer, der die Armee bestens kennt. Ex-Korpskommandant Simon Küchler. Der heutige Korpspräsident von Pro Militia, der Vereinigung von heutigen und früheren Armeegehörigen, ist richtig sauer. Ein richtiges Hin und Her sei das.
Noch im letzten Dezember hat der Chef Armee verkündet, Verteidigung müsse man jetzt modern interpretieren, helfen, retten, schützen. Jetzt, wo der Nahe Osten etwas in Brand geraten ist und die Gefahr besteht, dass es ein Überschwappen gibt auf Europa, jetzt versteht man auf einmal wieder, was Verteidigung sein sollte.
Zurück zur Verteidigung sei zwar im Sinne von Pro Militia, so aber völlig unrealistisch.
Es funktioniert nicht, weil die Mobilmachung jetzt gar nicht gemacht werden kann. Heute ist die Hälfte der Armee, die einsatzfähig sein sollte, ohne Korpsmaterial. Und das ist eigentlich erschreckend.
Auch wie Maurer die Armee organisieren möchte, mit einer besseren Verteilung von Material und Personen im ganzen Land, passt Küchler nicht. Das sei gar keine richtige Dezentralisierung.
Eine dezentrale Armee würde heißen, dass man wieder 2 Armeekorps in der Provinz, also in der Landschaft draußen, aufstellt und mit dieser Führung ab Bern aufhört.
Und auch mit den anderen Punkten von Maurers Armeereform kann Simon Küchler wenig anfangen. Weder mit dem Ausbau der Auslandeinsätze noch damit, dass die Armee die Kantone mehr unterstützen sollte. Und überhaupt, die ganze Übung brauche es nicht. Da klingt Helmut Hubacher doch wesentlich versöhnlicher, wenn er sagt:
Maurer macht es sich schwer und hat es schwer.
Krieg in Syrien, Kämpfe in Irak, in der Zentralafrikanischen Republik, in Südsudan, dazu der Ebola-Ausbruch in Westafrika. Und mitten in all diesen Krisenherden Millionen von Menschen. Sie sind auf der Flucht, leben in prekären Verhältnissen, haben nicht genug zu essen. Das Welternährungsprogramm der UNO, WFP, versucht zu helfen, so gut es geht. Eine schier unlösbare Aufgabe, sagt WFP-Sprecher Ralf Südhoff.
Selbst wir als größte Hilfsorganisation der Welt können das kaum noch bewältigen. Es sind 5 humanitäre Katastrophen zugleich. Das gab es noch nie. Wir haben vor kurzem diskutiert, wie wir 3 Krisen zugleich meistern können. Wir müssen allein über 10 Millionen Menschen, nur wir vom Welternährungsprogramm, in diesen genannten Krisen zurzeit mit Ernährungshilfe unterstützen. Das hat es noch nie gegeben.
Welches ist denn die größte Schwierigkeit?
Es gibt 2 ganz große Herausforderungen. Es geht vielfach um den Zugang aufgrund der Sicherheitslage vor Ort. Bei 4 von den 5 Krisen handelt es sich ja um Konflikte oder Kriege in Syrien, Irak, Zentralafrikanische Republik und bei den Kämpfen im Südsudan. Dort gibt es natürlich stets Gebiete, die schwer zugänglich sind. Oder wir müssen Luftbrücken einrichten, was ein gutes Mittel sein kann, aber zugleich sehr teuer ist. Letzteres weist darauf hin, die eigentlich größere Herausforderung für uns sind die Ressourcen, sind die Gelder, weil für Krisen und Konflikte spenden die Menschen leider sehr, sehr wenig, obwohl wir Millionen Menschen erreichen können. Allein in Syrien können wir vom Welternährungsprogramm 4 Millionen Menschen jeden Tag unterstützen, so viele wie noch nie, aber uns gehen die Gelder aus. Wir müssen wahrscheinlich schon im September die Nahrungsrationen für syrische Flüchtlinge kürzen.
Es ist schwierig, weil die Lage in diesen Gebieten auch sehr gefährlich ist. Wie sorgen Sie dafür, dass jene Menschen, die Hilfe leisten, in Sicherheit sind?
Das ist natürlich eine ganz große Herausforderung und auch eine ganz schwierige Abwägung. Beispielsweise wurde auch ein Konvoi von WFP gerade vor kurzem im Südsudan beschossen. Wir haben kürzlich einen Mitarbeiter in Syrien verloren und müssen stets die Sicherheit unserer Mitarbeiter natürlich ganz, ganz hohe Priorität geben, weil wir nicht das Leben der Mitarbeiter gefährden dürfen, um das Leben anderer Menschen zu retten. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich gewisse Risiken eingehen, weil man kann
kann in Kriegsgebieten nur Menschen helfen, wenn man bereit ist, sich auch in Gefahr zu begeben in einem gewissen Maße. Das ist also eine ganz schwierige Abwägung, die wir versuchen zu meistern, indem wir vor allem mit einheimischen Mitarbeitern arbeiten, die sich perfekt auskennen, die lokal akzeptiert sind. Deshalb gab es zum Glück sehr, sehr wenig Betroffene, sehr, sehr wenig Opfer in den letzten Jahren von WFP in diesen Krisengebieten.
Zu all diesen Krisengebieten, über die wir jetzt gesprochen haben, kommen ja noch andere Regionen, wo Menschen in Not sind. Nehmen wir das Beispiel der großen Dürre in Zentralamerika. Müssen Sie bei der Hilfe Prioritäten setzen? Müssen Sie auch Abstriche machen?
In der Tat kommt man letztlich nicht umhin. Das große Ziel ist natürlich, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Realistischerweise ist das am Ende des Tages nicht möglich. Wenn Sie beispielsweise dafür trommeln, dass obwohl schon sehr viel Hilfe bereitgestellt wurde, viel, viel mehr in diesem Jahr noch benötigt wird, dann werden Sie nie für 10, 20 Krisen, Dürren, Katastrophen werben können. Sie werden immer sagen müssen, am allerwichtigsten ist aus unserer Sicht 1, 2 und 3. Das führt natürlich zu einer Verschiebung von Prioritäten. Und das heißt in der Tat, dass Sie, wenn nicht mehr Spenden sehr schnell kommen, bestimmte Dinge, gerade beispielsweise Programme, die Dürren verhindern können, die eine Lösung des Problems ermöglichen würden, dass Sie die stoppen müssen, weil Sie müssen woanders ganz dringend Hunderttausende, Millionen Menschenleben erstmal retten. Und das ist natürlich immer die allererste Priorität.
Sagt Ralf Südhoff vom Welternährungsprogramm der UNO. Eines jener Länder, in denen die Situation besonders prekär ist, wir haben es gehört, ist Südsudan. Unser Korrespondent Patrick Wülser ist erst kürzlich durchs Land gereist. Was er gesehen und erlebt hat, darüber berichtet er im Tagesgespräch um 1. Jetzt ist es 12.46 Uhr. Die Terrorgruppe Al-Qaida will ihr Territorium ausweiten nach Indien. Seit heute früh kursiert im Internet eine knapp einstündige Videobotschaft von Al-Qaida-Chef Al-Zawahiri, in der er sagt, man wolle auf dem indischen Subkontinent einen neuen Ableger gründen. Wie diese Drohung gedeutet werden muss, Karin Wenger aus Neu-Delhi.
Mit einem weißen Turban bestückten, buschigen Bart gekämmt, begrüßt Ajman Al-Zawahiri seine Zuschauer in der Videobotschaft.
Für Indien. Unsere
Brüder in Burma, Kaschmir, Islamabad, Bangladesch, wir haben euch nicht vergessen und wir werden euch von Ungerechtigkeit und Unterdrückung befreien. Mit dieser Botschaft lanciert Al-Zawahiri einen neuen Ableger in Indien. Logistisch bleibt der Aufwand gering, schließlich hat sich Al-Qaida bereits in unmittelbarer Nachbarschaft in Afghanistan und Pakistan eingenistet. Bei einigen der 170 Millionen indischer Muslime könnte die Botschaft auf offene Ohren stoßen. Denn seit der Hindu-Nationalist Narendra Modi im Frühling die Wahlen gewonnen hat, stieg die Zahl der interreligiösen Konflikte im Land stark an. In vielen Fällen werden sie von Hindu-Nationalisten zu politischen Zwecken geschürt. Das führt unter indischen Muslimen zu Frust und Angst und könnte fruchtbaren Boden für Al-Qaida sein. Gewalt gehört jedoch seit der Teilung des Subkontinents zu Indiens Geschichte. Spätestens 2008 mit den Angriffen pakistanischer Kämpfer auf ein Luxushotel in Mumbai gelangte dieser Terror in die Weltöffentlichkeit. Die hiesigen Geheimdienste reagierten deshalb sofort auf Zawahiris Ansprache und setzten einige Gliedstaaten auf höchste Alarmstufe. Laut Experten richtet sich die Rede des Al-Qaida-Chefs jedoch weniger an Indien als an die Konkurrenzorganisation der Terrorgruppe Islamischer Staat, IS. Denn während dem IS die Rekruten in Syrien und im Irak in Scharen zuströmen, scheint Al-Qaida ein Nachwuchsproblem zu haben. Eines, das die Terrorgruppe in Indien zu lösen versucht.
Frankreich hat wieder einmal ein Skandälchen. Die verstoßene Première Dame Valérie Trierweiler hat in die Tasten gegriffen und auf ein paar hundert Seiten Intimitäten aus dem Präsidentenpalast zusammengefasst. Ihr Buch erscheint heute in Großauflage. Auch unser Korrespondent in Paris, Charles Lieber, hat sich in seiner Buchhandlung ein Exemplar beschafft und sich so seine Gedanken gemacht.
Na ja, Valérie Trierweiler, die Verstoßene, wird mit ihrem Buch das kulturelle Erbe Frankreichs nicht bereichern. Genauso wenig wie eine Großzahl der französischen Politikerkaste das ja seit Jahren tut, inklusive ihrem obersten Vertreter, Monsieur le Président. Valérie, die Eifersüchtige, tut sich schwer damit, nun die Verstoßene zu sein aus dieser Kaste. Ihre Reaktion ist kein politisches Buch, sondern ein paar Seiten mehr in der Kategorie Fait divers, Nebensächliches. Dazu gehört, dass es unter Politikern, im konkreten Fall unter den Freunden des Präsidenten, offenbar normal ist, im entscheidenden Moment Telefonnummern zu verlieren. Valérie, die Enttäuschte, findet das pas normal. Ihre alten Freunde, Manuel Valls et Compagnie, hätten sie doch bitte mal anrufen können, um zu fragen, wie es ihr gehe. Der Einzige, der genau das tat, war der Falsche, Monsieur le Président. 30 SMS an einem Tag soll er geschrieben haben, nach ihrem Zusammenbruch, und wochenlang Blumen schicken lassen, Valérie, die Verflossene, sogar zu seinem 60. Geburtstag eingeladen haben. Nirgends sei man so weit weg von der Realität wie an den Hebeln der Macht. Normal, könnte man sagen. Hollande pflegt ja mit allen verflossenen Liebschaften einen regelmäßigen Austausch. Die Mutter seiner Kinder sitzt bekanntlich als Umweltministerin in der Regierung. Hollande hat versprochen, ein normaler Präsident zu sein. Endlich ein Versprechen, das er einlöst. Es ist normal, dass Präsidenten wechselnde Liebschaften pflegen, politische oder amoureuse. Der Titel hätte für diese Feststellung gereicht. Merci pour ce moment. Valérie Trierweiler. Die fehlenden restlichen 319 Seiten hätten in der Bibliothèque Nationale de France Platz gelassen für reichere Exemplare kultureller Besonderheiten.
Auch wenn die Schweizer Seen und Flüsse heute sichtbar sauber sind, es ginge noch sauberer. Denn nach wie vor sind unsere Gewässer belastet mit Rückständen chemischer Produkte, die wir täglich brauchen, von Medikamenten über Abwaschmittel bis zur Zahnpasta. Diese Mikroverunreinigungen schädigen die Fische und die Pflanzen. Deshalb will der Bund bis im Jahr 2040 100 große Schweizer Abwasserreinigungsanlagen aufrüsten, damit auch diese kleinsten Rückstände abgebaut werden können. Die erste solche Anlage ist jetzt in Dübendorf im Kanton Zürich in Betrieb. Cordine Vinzenz hat sie sich angeschaut.
4 Wasserbecken neben der Autobahn in Dübendorf. Hier sammelt sich das Abwasser von Dübendorf selber und anderen Agglomerationsgemeinden von Zürich bis zu 200.000 Badewannen voll jeden Tag. Die Becken sehen aus wie Swimmingpools und sie könnten es vom Wasser her auch sein, denn das Wasser stinkt nicht mehr, es riecht hier ähnlich wie an irgendeinem Fluss. Das Wasser ist schon gereinigt, sagt Max Schachtler, der Chef der ARA, der Abwasserreinigungsanlage von Dübendorf.
Dieses Wasser ist sauber und auch chemisch gesehen ist es okay, so dass es in ein Gewässer eingeleitet werden kann.
Wird es aber nicht mehr, seit hier die zusätzliche Reinigungsanlage in Betrieb ist. Hier, bei den Wasserbecken, sieht man davon nur einen betonierten großen Deckel. Darunter liegt, luftdicht abgeschlossen, ein Behälter. In diesen Behälter fließt das gereinigte Wasser aus den Becken hinein. Dann wird von unten her Ozon hineingeblasen. Ozon, das ist ein Reizgas. Es greift die problematischen chemischen Rückstände im Wasser an. Max Schachtler erklärt das so.
Also einfach gesagt ist, wie man auf einen Stück Stein einen Hammer nimmt und den Stein zerschlägt. Und das Ozon macht nichts anderes als die Mikrofonreinigungen spalten in viele kleine Teile. Und dadurch werden sie unschädlich.
Unschädlich für die Fische und die Pflanzen im Wasser, hier in Dübendorf konkret, im Flüsschen Glatt. Aber was machen denn diese sogenannten Mikroverunreinigungen mit den Lebewesen im Wasser? Die Frage geht an Stefan Müller in Bern. Er ist Abteilungsleiter Wasser beim Bundesamt für Umwelt, mitverantwortlich für diesen Plan, die ARAs aufzurüsten. Er nimmt das Beispiel Fische.
Die Fische haben zum Teil Organveränderungen. Sie brauchen längere Zeit, um zu schlüpfen. Sie sind einfach gestört in ihrer Lebensentwicklung und beim Leben selbst.
Für die Menschen dagegen seien diese Mikroverunreinigungen nicht gefährlich, betont Müller.
Das Trinkwasser, das wir konsumieren, hat zwar auch in Spuren zum Teil diese Mikroverunreinigungen, aber das ist in so kleinen Konzentrationen, dass das keine Auswirkungen auf den Menschen hat.
Es geht beim Aufrüsten der Kläranlagen also vor allem um eine Naturschutzmaßnahme. Bis spätestens 2040 sollen gut 100 der knapp 800 Kläranlagen in der Schweiz aufgerüstet sein. Sie reinigen zusammen die Hälfte unserer Abwässer. Nicht erfasst werden allerdings die Abwässer aus der Landwirtschaft mit den Rückständen von Pflanzenschutzmitteln. Dieses Wasser fließt oft direkt in Bäche und Flüsse. Das Aufrüsten der Kläranlagen bis 2040 kostet voraussichtlich 1,2 Milliarden Franken, finanziert über Abwassergebühren. Alle ARAs ausbauen, das wäre einerseits zu teuer, andererseits auch nicht nötig, sagt Stefan Müller. Man konzentriere sich mit gutem Grund auf das Mittelland.
Dort, wo wir eine hohe Einwohnerdichte haben, eventuell auch kleinere Bäche, wo das Abwasser einleitet, dort haben wir also ein Missverhältnis zwischen natürlichem Wasser und Abwasser und dort tritt das Problem auf.
Zum Beispiel eben in Dübendorf, wo die erste solche Ozonreinigungsanlage jetzt seit einigen Wochen läuft und ihren Zweck erfüllt. 80-90% dieser Mikroverunreinigungen, das haben die Messungen ergeben, sind dank der Zusatzanlage unschädlich gemacht, wenn das Wasser nachher aus der Ara in die Glatt fließt.
Naturschutz in der Kläranlage, das war ein Bericht von Zürich-Korrespondent Cordin Vinzenz. Künftig gibt es immer mehr schlecht bezahlte und unsichere Arbeitsplätze. Das steht im Jahresbericht, den die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit OECD gestern veröffentlicht hat. Das heißt auch, es gibt immer mehr temporäre Anstellungen. Ob das auch für die Schweiz gilt? Klaus Bonanomi hat nachgefragt.
Schlecht bezahlte, prekäre Jobs gibt es auch in der Schweiz. Hilfsarbeiter und Arbeiterinnen, die Arbeit auf Abruf leisten, sich von einem schlecht bezahlten Praktikum zum nächsten hangeln, befristet angestellt und kaum gegen Kündigung geschützt sind. 140.000 Menschen waren es laut einer Studie des Bundes im Jahr 2008. Wie viele es heute sind, weiß man nicht genau. Doch für den Direktor des Arbeitgeberverbandes, Roland Müller, ist klar:
Es gibt auch in der Schweiz natürlich Arbeitsverhältnisse, die man so sogenannt atypisch prekär bezeichnet. Das heißt, sie sind sehr flexibel. Im Vergleich zum Ausland ist unserer Ansicht nach der Graben nicht so tief. Das heißt, die Leute, die sind in der Schweiz relativ gut abgesichert.
Zudem brauche die Wirtschaft auch flexibel einsetzbare Arbeitskräfte, um auf konjunkturelle Schwankungen zu reagieren. Auch in der Schweiz steigt die Zahl der Menschen mit befristeten Arbeitsverträgen deshalb laufend an. Letztes Jahr gab es erstmals mehr als 300.000 Temporärangestellte. Das gibt Daniel Lampard vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund zu denken.
Der größte Teil macht das unfreiwillig. Die wollen eigentlich eine Festanstellung. Und sie haben gute Gründe. Wir stellen fest, temporär Beschäftigte verdienen in der Tendenz weniger. Sie haben weniger gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Und auch die Chancen nachher auf dem Arbeitsmarkt sind schlechter als von Leuten, die eine Festanstellung haben.
Doch Temporärarbeit sei nicht gleichzusetzen mit prekärer, schlecht geschützter Arbeit, wehrt sich Mira Fischer-Rosinger vom Branchenverband der Arbeitsvermittler.
Man kann bei Temporärarbeit nicht von prekärer Arbeit sprechen. Das sind Arbeitsverhältnisse, die im Rahmen des Gesetzes stattfinden und für die es auch einen Gesamtarbeitsvertrag gibt.
Temporärarbeit sei zudem für viele eine Einstiegschance in eine reguläre Berufslaufbahn, erklärt Mira Fischer-Rosinger.
Wir haben neu diesen Weiterbildungsfonds Temp Training eingeführt und das ist ein einzigartiger Fonds. Er steht nur für temporäre Mitarbeiter zur Verfügung. Sie können sich im Rahmen dieser Regelung bereits nach einem Monat weiterbilden, erhalten bis zu 5'000 Franken, um sich eine Weiterbildung zu finanzieren. Und das hilft natürlich, um einen nächsten Schritt am Arbeitsmarkt tun zu können.
Und dennoch hält Gewerkschafter Lampard dagegen. Dennoch hätten Temporäre auf dem Arbeitsmarkt schlechtere Karten. In der Krise würden sie als Erste entlassen. Im Aufschwung hingegen müssten zuerst die Festangestellten mehr arbeiten, bevor man neue Leute temporär oder befristet anstelle. Lampard bleibt deshalb skeptisch und fordert:
Man muss sich überlegen, ob man Temporärarbeit fördern will in der Schweiz oder nicht. Die OECD, wir auch, kommen da klar zu einem negativen Schluss. Temporärarbeit soll die Ausnahme sein.
Temporärarbeit, prekäre und befristete Jobs, Arbeit auf Abruf, all das soll nicht zur Regel werden. Dies sehen auch die Arbeitgeber so. Doch sie wollen auch künftig nicht auf diese flexiblen Arbeitskräfte verzichten.
Klaus Bonanomi. Es ist eins. Praktisch gar nichts funktioniert in Südsudan, im jüngsten Staat der Welt. Die Bevölkerung leidet unter Gewalt, Armut, Hunger. Unser Afrika-Korrespondent erzählt von seiner Reise durch Südsudan gleich im Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Schlagzeilen. Daniel Hubacher.
Die Bahnstrecke zwischen Olten und Aarau wird durchgängig vierspurig. Das UVEC hat das entsprechende SBB-Projekt genehmigt. Bis Ende 2020 soll damit einer der größten Engpässe auf der Ost-West-Achse des Schweizer Eisenbahnnetzes behoben werden. Russlands Außenminister Sergei Lavrov hat die NATO davor gewarnt, der Ukraine die Mitgliedschaft im Militärbündnis anzubieten. Das würde Russland nicht akzeptieren, sagte Lavrov. In Wales hat vor wenigen Minuten der erweiterte NATO-Gipfel begonnen. Über 60 Staats- und Regierungschefs und rund 140 Verteidigungsminister sind in Cardiff dabei. Ein wichtiges Thema bei den Gesprächen ist die Ukraine-Krise.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.